Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und in dieser Folge geht es um das humanitäre Völkerrecht, also die Regeln, die in bewaffneten Konflikten und Kriegen gelten und die den weitestmöglichen Schutz von Menschen, Gebäuden und Infrastruktur sowie der natürlichen Umwelt vor den Auswirkungen der Kampfhandlungen zum Ziel hat. Wir konzentrieren uns heute auf die Genfer Konventionen, weil mein Gast und ich Rotkreuzler sind und weil die Genfer Konventionen in diesem Jahr 70 Jahre werden. Außerdem hängen sie eng mit der Geschichte der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung zusammen und gehen zurück auf Henri Dunant und seine Erinnerung an Solferino, sein Buch von 1862. Laut UNHCR waren Ende 2017 rund 68,5 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Im Durchschnitt fliehen rund 44.400 Menschen pro Tag aufgrund von Konflikten und Verfolgung. Was heißt humanitäres Völkerrecht? Was sind die Genfer Konventionen? Wie sind sie entstanden? Welche Bedeutung haben sie heute? Wie steht es um die Einhaltung der Regeln? Und was hat das alles mit dem Roten Kreuz zu tun? Darüber und noch viel mehr möchte ich heute mit Marius Tolenare sprechen. Hallo Marius.
Hallo Martin. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Fangen wir vielleicht so an, wie ich meistens mit meinen Gästen anfange. Wer bist du eigentlich und was machst du im Roten Kreuz?
Also, ich bin Marius Tolenare, ich bin Rechtsanwalt aus Frankfurt und bin seit einigen Jahren im DRK Frankfurt tätig. Genauer gesagt, glaube ich, ungefähr seit 6, 7 Jahren und seit 4, 5 Jahren bin ich als Konventionsbeauftragter tätig. Vorher kam ich zum Roten Kreuz über den sogenannten Suchdienst. Und in der Rolle als Konventionsbeauftragter im Frankfurter Roten Kreuz und in vielen anderen ist es so, dass die Rolle auch so aufgehängt ist, dass sie im Präsidium verortet ist, bin ich dafür zuständig, über das Wissen und die Einhaltung der Genfer Abkommen in der Organisation zu sorgen und insgesamt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten zum Thema Genfer Abkommen und humanitäres Völkerrecht.
Also bist heute quasi mein idealer Gast für dieses Thema.
In der Tat, das hoffe ich jedenfalls und hoffe, ich bin keine Enttäuschung. Und das Gute ist immer bei solchen Veranstaltungen, wenn wir jetzt über das humanitäre Völkerrecht reden, dann mache ich gerade schon meinen Job, weil der Job ist ja, für Verbreitung zu sorgen, sodass ich hier gleich immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlage.
Wie kam es denn dazu, dass du Konventionsbeauftragter geworden bist? Also das ist ja wahrscheinlich nichts gewesen, wo du als Kind gesagt hast, wenn ich groß bin, will ich mal Konventionsbeauftragter werden, sondern warum machst du das?
Wie kam es dazu? Ich denke, es gibt zwei Vorgeschichten. Die eine Vorgeschichte ist sicherlich persönlicher Natur, denn ich habe mich immer schon für das Thema Rotes Kreuz, aber auch das Thema Konflikte, bewaffnete Konflikte interessiert. Das geht sicherlich lange zurück. Ich war da immer auch als Jugendlicher schon sehr aufmerksam bei diesen Themen und auch in der Schule. Hat sicherlich auch einen persönlichen oder familiären Einschlag, weil mein Vater selber auch schon einmal fürs Rote Kreuz tätig war, nur ein paar Monate. Und das liegt jetzt dieses Jahr 50 Jahre zurück. Und zwar war er im Jahre 1969 in Nigeria im Biafra-Konflikt als Arzt tätig fürs Rote Kreuz. Und dort gab es gab bei uns zu Hause immer einen Schrank mit alten Dias. Das für die jüngeren Zuhörer, Dias sind solche physischen Bilddokumente, die man mit aufwendigen und teuren und schweren Geräten analog an die Wand werfen musste. Und wir hatten dort einen Satz Dias aus dieser Zeit und die habe ich irgendwann mal zufällig als Kind schon entdeckt. Er hatte da jetzt nicht von gesprochen und war sehr erstaunt, aber auch fasziniert von diesen Bildern aus einer völlig anderen Welt, aus einer völlig anderen Zeit und diesen großen roten Kreuzen, die auf den Fahrzeugen und den Zelten da zu sehen waren. Und das war ein Initiator für viele Fragen an meinen Vater, die mich dann... Und dieses Gespräch hat mich dann auch nie wieder verlassen eigentlich. Mhm. Und ich habe dann im Studium das Interesse nochmal aufgenommen Es gibt vom Deutschen Roten Kreuz, vom Generalsekretariat, organisiert einmal im Jahr eine Sommerschule im humanitären Völkerrecht. Die habe ich irgendwann mal entdeckt als Referendar oder im späteren Studium und habe das dann einfach mal mitgemacht. Damals war ich noch gar nicht im Roten Kreuz organisatorisch verortet, sondern habe mich einfach beworben und bin dann da genommen worden. Das ist eine Woche oder eine knappe Woche. Man trifft sich da in Berlin und hat eine Gruppe von 20 Leuten mit Vorträgen und Gruppensituationen, in denen man sich dann mit dem Thema humanitäres Völkerrecht beschäftigt. Es kam auch daher, dass ich dann auch von meinem persönlichen Interesse her im Studium auch mich angefangen hatte, für das Migrationsrecht zu interessieren, was auch immer irgendwie recht nah da dran ist. Und dann habe ich das aber auch wieder aus den Augen verloren. Ich bin tatsächlich dann auch nicht ins Rote Kreuz eingetreten, nur weil ich das Seminar gemacht hatte oder diese Sommerschule gemacht habe. Ich habe mich dann auf die es gibt so eine Expertenliste, Verbreitungsarbeit, auf die man sich setzen lassen kann, dass man sozusagen als Backup-Wissensträger zur Verfügung steht. Das Generalsekretariat betreibt da so eine Liste. Und das hat dann aber doch nochmal jahrelang gedauert, bis ich zum Roten Kreuz auch institutionell gekommen bin. Habe vorher noch 2 Jahre bei der Caritas ehrenamtlich gearbeitet, bei einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende am Frankfurter Flughafen. Und erst als ich dann arbeitete und mit der Ausbildung fertig war, kam ich dann zum Roten Kreuz und war dann da, habe wie gesagt das Thema humanitäres Völkerrecht trotzdem noch gar nicht gemacht, sondern Suchdienst. Und konkret dann bin ich auch nochmal auf eine Veranstaltung gegangen, auf die Rechtsberaterkonferenz in Karlsruhe, die einmal im Jahr stattfindet. Und dann irgendwann wurde ich tatsächlich gefragt, weil die Rolle in Frankfurt frei wurde und die hatten das auch schon mitbekommen, dass ich mich für das Thema interessierte, und dann war das ein ganz gute Gelegenheit für beide Seiten. Und so kam es dann dazu. Es war natürlich letztens auch der Zufall, weil wenn die Rolle nicht frei gewesen wäre, wäre ich jetzt deshalb nicht irgendwohin umgezogen, um diese ehrenamtliche Rolle ausüben zu können.
Okay. Aber schön, dass du es geworden bist und heute hier bist. Und vielleicht starten wir dann auch gleich mit unserem Kernthema, nämlich was ist denn eigentlich oder was bedeutet humanitäres Völkerrecht?
So, das humanitäre Völkerrecht. Ja, also der Begriff ist ja schon mal interessant. Es geht um Völkerrecht und es geht um humanitäres Völkerrecht. Humanitär, was heißt humanitär? Irgendwie menschlich. Was ist Völkerrecht? Ja, Recht der Völker? Nein, nicht so ganz, sondern es geht eigentlich darum, dass es internationales Recht ist, welches Staaten miteinander abschließen, um sich auf bestimmte Dinge zu einigen. Das gibt es ja in allen Arten von Bereichen, im Umweltschutz, im Telekommunikationswesen, im Flugwesen, überall gibt es internationale Abkommen. So auch zum Thema Konflikte zwischen Staaten. Und die Idee des humanitären Völkerrechts ist die, dass Staaten, die ja in der Regel Armeen betreiben und sich manchmal streitig gegenüberstehen, sich auf Grundregeln der Verhaltensweisen in einem bewaffneten Konflikt einigen, mit dem Ziel, ein Mindestmaß an Humanität, an Menschlichkeit für die Kriegsbeteiligten zu gewährleisten und gleichzeitig mit dem Ziel, so gut es nur geht, zu unterscheiden zwischen den Kriegsbeteiligten, die nun mal teilnehmen müssen, und denjenigen, die nichts damit zu tun haben sollen, um dadurch das Ausmaß des Leidens, welches nun mal geschieht bei einem bewaffneten Konflikt, so klein wie möglich zu halten. Also wir haben eigentlich 2 Schutzrichtungen. Die eine Schutzrichtung ist, am Konflikt sollen so wenig wie möglich Menschen teilnehmen. Und so viele wie möglich Menschen sollen komplett davon geschützt werden. Zum Gleichen, diejenigen, die teilnehmen, sollen auch wiederum vor den schlimmsten Auswirkungen und Prägungen eines solchen Konfliktes geschont werden. Das heißt, bestimmte Kriegstechniken sollen verboten sein. Und das heißt, Personen, die nicht mehr an der Kampfhandlung teilnehmen können, weil sie zum Beispiel verwundet sind, oder weil sie Kriegsgefangene sind, sollen dann auch geschützt werden. Das sind die beiden Schutzgedanken des Systems. Was das humanitäre Völkerrecht nicht in Frage stellt, ist, dass es nun mal irgendwann mal einen bewaffneten Konflikt geben kann. Es ist also kein Kriegsverhinderungsrecht, sondern das ist ein pragmatisches Regelungssystem, was es erstmal nicht in Frage stellt, sondern einfach sagt, ja nun, es gibt nun mal bewaffneten Konflikt, aber trotzdem wollen wir dann auch noch Regeln haben.
Jetzt wäre vielleicht meine Frage, humanitäres Völkerrecht, hast du schon gesagt, ist so ein Oberbegriff. Wie sind da die Genfer Abkommen, die Genfer Konventionen einzuordnen? Also ist das quasi schon das komplette humanitäre Völkerrecht oder gehört da noch mehr dazu?
Tatsächlich, das ist ein Oberbegriff. Die prominentesten Regelungen innerhalb dieses Rechtsgebietes sind die Genfer Abkommen. Das ist auch schon ziemlich viel Text, die sind ziemlich lang, einige hundert Seiten, wenn man sie übereinander legt.
Die erste war damals, wenn ich dich unterbrechen darf, 10 Artikel lang. Heute sind es über 600, glaube ich, wenn ich…
Ja, das alles im humanitären Völkerrecht entwickelt sich und entwickelt sich auch weiter und wie in leider allen Rechtsgebieten fast, werden Gesetze und Abkommen auch immer länger. Das hilft nicht unbedingt immer dabei, wirklich mehr Regelungsbreite zu entwickeln, sondern macht Dinge auch manchmal komplizierter. Aber in der Tat, die Genfer Abkommen regeln die Grundsätze des bewaffneten Konflikts, die Grundsätze des Schutzes und die Grundsätze des Systems des humanitären Völkerrechts, auch dann der institutionellen Ausprägung mit dem Roten Kreuz. Gleichzeitig sind sie aber letzten Endes doch auch nur ein Teil des gesamten humanitären Völkerrechts, weil letzten Endes gibt es seit einer langen Zeit Regelungstendenzen und die dann in Abkommen zwischen Staaten enden, die Genfer Abkommen, die neben den Genfer Abkommen stehen, zu jeglichen erdenklichen Themen, also zum Beispiel Verbot von bestimmten Kampfmethoden, Verbot von bestimmten Kampfmitteln, zum Beispiel Antipersonenminen, Regelungen zu Details des Roten Kreuzes und des Funktionieren des Roten Kreuzes, wie zum Beispiel Schutzzeichen, aber auch dann Regelungen für die Durchsetzung des Roten Kreuzes, wie zum Beispiel das Rom-Statut zur Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofs. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann hat man einen gewaltigen Haufen an Verträgen und Abkommen.
Da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass das zurückgeht auf die Idee quasi Henri Dunant, und ich habe mir da ein Zitat rausgeschrieben aus seinem Buch Eine Erinnerung an Solferino. Ist es in einer Zeit, wo man von so viel Fortschritt und Zivilisation spricht, nicht dringend nötig, da nun einmal unglücklicherweise Kriege nicht immer verhindert werden können, darauf zu bestehen, dass man im Sinne wahrer Menschlichkeit und Zivilisation einen Weg sucht, um wenigstens seine Schrecken etwas zu mildern? Wäre es nicht wünschenswert, dass die hohen Generäle verschiedener Nationen, wenn sie gelegentlich zusammentreffen, diese Art von Kongress dazu benutzten, irgendeine internationale, rechtsverbindliche und allgemein hochgehaltene Übereinkunft zu treffen, die sie, wenn sie erst festgelegt und unterzeichnet ist, als Grundlage dienen könnte zur Gründung von Hilfsgesellschaften für Verwundete in den verschiedenen Ländern Europas? Das war die Idee Henri Dunant, der 1862 das Buch veröffentlicht hat. 2 Jahre später kommt schon die erste Genfer Konvention raus. Wie haben sich denn die Konventionen entwickelt im Laufe der Zeit? Was ist letztendlich der, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, was ist der Kern quasi der Genfer Abkommen?
Also, was man da sieht, Henri Dunant war mit seinem Vorbringen und seinem Vorgehen in seinem Buch Erinnerung an Solferino wirklich sehr, sehr erfolgreich. Man muss sich ja überlegen, wir waren in einer Zeit, die noch komplett analog war und in der das Veröffentlichen von Ideen sehr, sehr aufwendig war. Dennoch hat er es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit das öffentliche Interesse der entscheidenden Stellen, das heißt also von Regierungen, von Außen- und Verteidigungs- oder damals eher Kriegsministerien meistens, zu erlangen von Befehlshabern und Generälen. Und diese Gruppe von Menschen konnte er sehr schnell davon überzeugen, dass es wichtig ist und sinnvoll ist, sich auf die Grundregeln, wie du sie gerade zitiert hast, zu einigen. Er sagt es ja auch wieder selber, wir schauen jetzt nicht darauf, warum es den Konflikt gibt, es gibt ihn halt einfach. Und im Laufe der Zeit hat sich das ganze Regelungssystem natürlich weiterentwickelt. Meistens ist es so, dass das humanitäre Völkerrecht immer ein Konflikt zu spät ist hinter dem, was es eigentlich gerade regeln möchte, denn es muss leider erstmal irgendwas schief gehen, bevor man auf die Idee kommt, dann regelnd tätig zu werden.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe mir rausgeschrieben, gerade angesprochen, 1864, das erste Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde. 1899 dann ungefähr der gleiche Titel für ergänzt um die Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See. Und da schon, wie du sagst, also Auslöser war ja quasi die Schlacht von Solferino, die er erlebt hat und verarbeitet hat letztendlich in seinem Buch. Für alle Hörer, Zuhörerinnen, in der Folge vom 8. Mai habe ich über Henri Dunant quasi berichtet und auch das, was er in seinem Buch sagt, aber nur als Nebenhinweis, ihr findet den Link in den Shownotes. Und dann gab es eben, ich habe es mir rausgeschrieben, eine Seeschlacht von Tsushima und die war dann anscheinend Auslöser eben für dieses zweite Abkommen. Im Ersten Weltkrieg ging es viel um das Thema, wie wurden Kriegsgefangene behandelt oder nicht, und das dritte Abkommen hat sich dann letztendlich auch um über die Behandlung der Kriegsgefangenen gedreht und der Zweite Weltkrieg dann eben der Schutz von Zivilpersonen in Friedenszeiten. Mhm. Also ja schon immer eben, wie du schon sagst, immer ein Schritt zu spät. Aber dann doch so nah dran, dass quasi auf diese Veränderungen auch reagiert wird. Wir haben ja auch noch, also 1949, deswegen auch der 70. Geburtstag der Genfer Konventionen, 1949 wurden die vier Genfer Abkommen nochmal geändert und erweitert und deswegen ist quasi das Datum, auch wenn 1864 das erste Genfer Abkommen letztendlich verabschiedet wurde. Danach kamen noch drei Zusatzprotokolle. Ich habe mir aufgeschrieben, in den 1960er Jahren waren eben Vietnamkrieg und dann eben der Nahostkonflikt, der uns ja bis heute noch beschäftigt, und dann gab es eben diese Erweiterungen, Zusatzprotokoll 1 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte und das Zusatzprotokoll über den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte, genau, richtig. Ja. Lesen müsste man können. Genau, und 2005 gab es dann vor allem eben die Aufnahme eines weiteren Schutzzeichens, des Roten Kristalls, der quasi, wir reden nachher noch über das Wahrzeichen, letztendlich ein Quadrat ist, ein rotes, das auf der Spitze steht. So, letztendlich, wir haben gesagt, es gibt immer einen Konflikt und dann reagiert irgendwie das humanitäre Völkerrecht darauf. Was gäbe es denn heute für einen Regelungsbedarf vielleicht? Also ich meine, seit 77 oder 2005 auch ist ja schon wieder einiges passiert und einiges entstanden.
In der Tat. Wir haben in den letzten Jahren umfangreiche Diskussionen, die sich beziehen auf die Technisierung des Kriegsgeschehens. Wir haben, wenn man jetzt die letzten Konflikte der letzten 20 Jahre, 15 Jahre anschaut, sehr prominentes Thema von Kampfrobotern, Drohnen, die immer klüger werden und auch schon jetzt lange im Einsatz sind. Wobei man muss da unterscheiden, handelt es sich letzten Endes um ein ferngesteuertes Flugzeug, was sich nicht technisch groß unterscheidet. Das ist jetzt eine maßlose Untertreibung, aber nicht groß unterscheidet von einem Modellflugzeug, was man fernsteuern kann, wie das der Fall ist mit solchen Predator-Drohnen und so weiter. Das sind einfach Flugzeuge, in denen halt zufällig kein Pilot sitzt, aber die trotzdem eben auch Bomben abwerfen können. Den Pilot gibt es trotzdem irgendwo, der sitzt dann in irgendeiner Box in Texas oder wo auch immer und kann das Flugzeug fernsteuern. Das ist eine Anfangserscheinung eines vielleicht noch viel umfangreicheren Technisierungs- und Automatisierungsprozess mit dem Erwachsen der Kapazitäten von künstlicher Intelligenz können wir uns ja nur vorstellen, was vielleicht noch möglich sein würde. Und je autonomer ein System wird, desto eher wird man sich fragen müssen, nach welchen Regeln ist es denn autonom? Denn wir haben nun mal die Regeln des humanitären Völkerrechts, die wir uns gegeben haben. Die beziehen sich natürlich auf menschliche Entscheidungsprozesse und menschliche Aktionen. Jetzt, wenn man sich vorstellt, man programmiert ein System, welches auch Entscheidungen treffen kann über Leben und Tod, über den Einsatz von Kampfmitteln, dann wäre die Frage, wie kann man denn das jetzt fassen, dass das System sich genauso an die gleichen Regeln hält? Oder brauchen wir dann noch zusätzliche Regeln? Das ist eine große Diskussion. Die Diskussion ist auch dahingehend, muss man das verschriftlichen? Brauchen wir ein Abkommen umfangreicherer Natur darüber oder nicht? Da gibt es immer zwei Seiten. Die einen sagen, ja, wir müssen immer alles regeln. Und die anderen sagen, ja, lass uns die Grundsätze nehmen und aus diesen heraus Entscheidungen oder Bewertungen treffen, auch für jegliche neue Systeme. Ich tendiere persönlich immer eher dazu, egal um welches Rechtsgebiet es sich handelt, lieber ein ordentlich fundamental verfasstes und gut durchdachtes Grundsystem zu haben, was nicht hunderte oder tausende Seiten lang sein muss und daraus heraus auszulegen und zu interpretieren, was denn für neue Vorkommnisse denn jetzt gelten soll. Mhm. Das kann man aber auch anders sehen, hat beides seine Vor- und Nachteile. Jedenfalls hier ist die Frage nun, wie sollen sich solche Systeme verhalten? Ist ein bisschen ähnlich, wir sehen es jetzt gerade aufkommen in den letzten Jahren mit der Frage des autonomen Fahrens, denn auch da es gab schon Todesfälle, auch da werden wir recht bald in die Fragestellung kommen, wie sollen sich denn autonom fahrende Autos verhalten, wenn sie in eine Unfallsituation kommen wenn wir einem Menschen, der selber der Autofahrer ist, es zubilligen würden, sich letzten Endes eventuell egoistisch zu verhalten, um sein eigenes Leben zu retten, würde man das beim Auto genauso machen oder soll das autonom fahrende Auto eine netto Lebensverlustrechnung machen und den eigenen Fahrer lieber gegen den Baum fahren lassen, um die Familie zu schützen? Und Ähnliches kann man sich natürlich genauso vorstellen im Fall des Konfliktes und von Kampfrobotern. Das ist ein Thema. Anderes Thema, was eng mit der Technisierung und Automatisierung zusammenhängt, ist eben auch das Thema Cyber-War, Cyber-Angriffe. Alle Streitkräfte dieser Welt, jetzt auch die Bundeswehr, seit kurzem rüsten da auf und es gibt auch schon natürlich vermutete oder bekannte Formen der Attacke im Cyberraum. Der Cyberraum, ja, etwas merkwürdiger Begriff, aber das ist der Begriff, den jetzt die deutsche Regierung bzw. die Bundeswehr gewählt hat für diese neue Dimension des Konflikts.
Mhm. Wir kommen nachher auch noch dazu. Ich habe mir nämlich dazu auch ein paar Fragen aufgestellt, weil gerade aus meiner Perspektive auch als Informatiker eben sich da, glaube ich, schon auch Fragen stellen, die noch geregelt werden müssen oder zumindest heute noch nicht so mit den Regeln, die wir im humanitären Völkerrecht haben, davon erschlagen werden. Jetzt vielleicht genau dahin. Was sind denn die Grundregeln des humanitären Völkerrechts?
Wo fangen wir an? Wir können nochmal durchgehen. Vielleicht fangen wir nochmal da an, zu definieren, wo ist es anwendbar. Wir sprachen vorher von Völkerrecht, wir sprachen davon, dass das Recht zwischen Staaten ist. Das bedeutet, Einzelne oder Gruppen, die kein Staat sind, haben im Zweifel erstmal nichts damit zu tun. Das ist auch ein Problem des humanitären Völkerrechts, aber auch vor allem, die Realität ist ja die, vor allem in den Konflikten der letzten Jahre, dass wir eher selten dann den Fall haben, Staat 1 gegen Staat 2, sondern wir haben recht oft den Fall, dass es innerhalb eines Staates Konflikte gibt zwischen Gruppen, zwischen ethnischen, geografischen, religiösen Gruppen und so weiter. Hier ist es so, dass das humanitäre Völkerrecht da mittlerweile ganz gut aufgestellt ist, aber trotzdem ist es noch so, dass der Grundgedanke ist, das ist ein System, was immer nur dann gelten muss, wenn Staaten Krieg miteinander führen. Mittlerweile ist es so, man schafft das ganz gut, das humanitäre Völkerrecht zumindest in seinen Grundsätzen auch dann zur Anwendung zu bringen, wenn es sich um nicht internationale bewaffnete Konflikte handelt, also zum Beispiel ein Staat gegen eine Gruppe innerhalb seines Staatsgebiets vorgeht oder zwei Gruppen miteinander in Konflikt stehen innerhalb eines Staates. Das sind ja alles Formen der Auseinandersetzung. Man muss es halt, weil es sich um Recht handelt, regeln, wann das denn überhaupt anwendbar ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann wieder der Grundsatz, wir wollen so viel wie möglich Personen, Menschen und Gruppen, die dort, wo ein Konflikt herrscht, vielleicht anwesend sein mögen, aus dem Konflikt heraushalten. Das heißt deshalb, eines der größten Anliegen des humanitären Völkerrechts ist, die Zivilbevölkerung und deren Lebensgrundlagen absolut zu schützen. Das bedeutet, es gibt ein Verbot des Angriffs auf die Zivilbevölkerung und ein Verbot des Angriffs auf Infrastruktur, die zur Lebenserhaltung notwendig ist.
Also zum Beispiel ein Krankenhaus oder?
Zum Beispiel Krankenhaus. Letzten Endes steht jegliche militärische Handlung unter dem Vorbehalt, dass sie militärisch notwendig und sinnvoll sein muss. Und ob es sich um ein Krankenhaus, ein Wohnhaus, eine Schule, eine Straße auch handelt, die eben erforderlich ist, damit das normale menschliche Zusammenleben weitergehen kann. Es gibt den Grundsatz, man darf nicht einfach ziellos und wahllos Zerstörung vollführen. Und natürlich müssen vor allem die Menschen selbst geschützt werden. Das ist natürlich gar nicht so einfach, vor allem heute, wenn man sich die modernen Konflikte anschaut, denn was etwas aus der Mode geraten ist, sind Uniformen. Wenn man sich an die Zeit Henri Dunants zurückerinnern mag, du hast gerade das Zitat gehabt, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts sind die Soldaten noch in bunten, weit erkennbaren blitzenden Uniformen durch die Gegend gelaufen. Das hat sicherlich nicht die Zivilbevölkerung getragen. Und irgendwann im 20. Jahrhundert sind wir dann umgeschwenkt auf Tarnuniformen, aber immerhin noch Uniformen. Die sind jetzt nun in vielen Konflikten der letzten Jahre ziemlich aus der Mode geraten. Was schade ist, denn Uniformen sind nicht dafür da, dass Soldaten die toll finden, sondern Uniformen sind dafür da, dass man einen Kombattanten, eine Person, die als Soldat an den Kampfhandlungen beteiligt ist, eindeutig unterscheiden kann von einer Zivilperson.
Wie ist es denn da? Weil wir später bei den anderen Themen, die ich mitgebracht habe, darf ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Soldat bin, meinetwegen der Bundeswehr, darf ich dann zum Beispiel eine andere Flagge auf meiner Uniform tragen und um den Feind quasi zu täuschen?
Also die Grundlage ist die, eine Uniform soll tatsächlich auch die Herkunft der Person klarstellen, und deshalb haben Militärfahrzeuge, aber auch Uniformen, Hoheitszeichen, zum Beispiel die Flagge oder wie im Fall der Bundeswehr auf den Fahrzeugen das Eiserne Kreuz. Und die Grundlage ist natürlich, die Idee ist natürlich nicht nur die, man soll unterscheiden können, sondern man soll auch zuordnen können. Die Frage, ob jetzt eine Person, ein Soldat, eine andere Uniform anziehen darf, um sich dadurch einen militärischen Vorteil zu verschaffen. Also ich würde mal sagen, um eine längere Diskussion etwas zusammenzufassen, im Zweifel nein, aber da gibt es Ausnahmen. Es nicht alles verstecken und nicht jede militärische List ist verboten. Die Grundfrage ist immer, ist es eine reine List? Das ist erlaubt, weil man darf als Gegner listig sein. Was man nicht sein darf, ist heimtückisch, weil das ist etwas, was wir in unserer Kultur als verwerflich ansehen, und das gilt dann auch auf dem Schlachtfeld.
Wie ist es denn, weil wir ja noch bei den Grundregeln waren, kann ich frei wählen, welche Waffen ich einsetze, um Ziele anzugreifen, oder bin ich da irgendwie beschränkt?
Dann lass uns übergehen zu dem zweiten Thema. Genau, wir haben jetzt durch die Definition Kombattant, Zivilbevölkerung, Unterscheidung durch die Uniform schon mal geschafft, ziemlich viele Personen aus dem Kriegsgeschehen herauszuhalten. Jetzt haben wir nur noch die tatsächlichen Kämpfer, die auch gemäß des Auftrags ihres Staates oder ihrer Gruppe nun mal leider kämpfen sollen. Jetzt ist die Frage, wie kämpfen die? Und das ist der zweite Bereich, also die Mittel und Methoden der Kriegsführung zu regeln. Denn auch der Kämpfende soll nicht alles mitmachen müssen, sondern bestimmte Leiden, bestimmte Auswirkungen wollen wir einfach nicht haben. Das fängt an bei Waffen, die sehr brutal im Einzelfall wirken, oder, wir sind dann fast wieder beim ersten Thema, unterschiedslos wirken. Wir haben also Verbote von bestimmten Geschosstypen, die extrem schlimme Wunden verursachen. Wir haben aber auch Verbote dagegen, chemische, atomare oder biologische Kampfstoffe zu verwenden. Zum einen sind die oft sehr, sehr, sehr brutal im Einzelfall. Zum anderen, gerade wenn man von Gaseinsätzen oder gar nuklearen Einsätzen spricht, können diese Waffen, wenn sie einmal zur Anwendung kommen, ja schlechterdings nicht unterscheiden, ob jemand gerade eine Uniform hat oder nicht, sondern sie wirken gegen jeden, der in der Nähe ist, ohne Unterschied auf den Status Kombattant oder Zivilist, und deshalb sind sie von vornherein verwerflich. Es geht aber auch um Methoden der Kriegsführung. Wir hatten gerade das Verbot der Heimtücke. Listig darf man sein, heimtückisch soll man nicht sein. Es geht auch darum, dass Personen, die zu schützen sind, zum Beispiel Kriegsgefangene, entsprechend behandelt werden müssen. Es geht darum, dass man im Einzelfall auch immer abwägen muss, wie ist der militärische Nutzen, den man durch eine bestimmte militärische Aktion versucht zu erreichen, abzuwägen gegen das Risiko von Kollateralschäden. Was wir nämlich jetzt gerade noch nicht eröffnet hatten, ist das Thema, es gibt den Schutz der Zivilbevölkerung und der ist grundsätzlich absolut. Da das humanitäre Völkerrecht aber kein pragmatisches Recht ist und es immer zuerkennt, dass es gerade einen Konflikt gibt, wird der Konflikt auch geduldet. Und das bedeutet, das Erreichen eines militärischen Ziels, völlig wertungsfrei, was hinter dem militärischen Ziel als politisches Ziel steht, ist zulässig. Und deshalb ist es auch zulässig, dass manchmal diese Werte in Konflikt geraten, nämlich der Schutz der Zivilbevölkerung und der Infrastruktur und die grundsätzliche Indifferenz des humanitären Völkerrechts vor dem Existieren des Konflikts. Das heißt, ein Staat, ein militärischer Führer darf auch, wenn er eine Abwägung vornimmt zwischen dem zu erreichenden militärischen Vorteil und den zu erwartenden Schäden bei zu schützenden Gruppen, zum Beispiel der Zivilbevölkerung, trotzdem auch eine militärische Handlung vornehmen und dann, wenn diese Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht zu einem Verhältnis kommt, was nicht mehr tragbar ist, doch auch den Einsatz so durchführen. Das ist dann das, was wir unter dem Thema Kollateralschäden diskutieren. Was nicht der Fall ist, ist ein extrem hoher militärischer Vorteil, den man erreichen könnte durch eine bestimmte Aktion, muss komplett abgeblasen werden, weil nur ein einziger Zivilist oder die Garage vor dem Schulgebäude eventuell beschädigt werden könnte. So verläuft eben die Abwägung oder so verläuft das Spiel nicht, denn es gibt die Abwägung. Das heißt, im humanitären Völkerrecht ist es auch letzten Endes vorgesehen, dass manchmal doch Zivilisten zu Schaden oder zu Tode kommen können.
Genau, jetzt haben wir die Regeln, die Grundregeln quasi. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, das humanitäre Völkerrecht, die Genfer Abkommen sind mittlerweile ein ganz großes Regelwerk kennengelernt. Und jetzt möchte ich quasi auf die Seite schauen, wie schaut es denn damit aus mit der Umsetzung? Wie schaut es aus mit der Durchsetzung dieser Regeln? Weil jede Regel ist ja nur so viel wert, wie quasi dann auch die Durchsetzung erfolgreich ist. Ich habe ein Interview neulich von dem Bundeskonventionsbeauftragten Eberhard Desch gesehen und habe einen Ausschnitt davon mitgebracht und den spiele ich kurz ein.
Also beispielsweise gerade die Verhältnisse in Syrien sind ein Beispiel, die man fast leider täglich in der Presse oder in den Medien sehen kann, lesen kann. Wenn ein Krankenhaus attackiert wird, was leider immer wieder geschieht, insofern ist es wichtig zu sagen, es gibt eine Grenze, es gibt ein Tabu in diesem Bereich. Eben eine Grenze, die man nicht mehr überschreiten darf. Die Frage der Durchsetzung der Regeln des humanitären Völkerrechts ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Und gleichwohl ist es wichtig, Regeln zu haben, um ein Mindestmaß an Schutz zu gewähren und Hilfe zu ermöglichen.
Genau, das war der Bundeskonventionsbeauftragte. Was er da im Interview gesagt hat, die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Das ist ja auch das, was letztendlich in unserem Gespräch ja schon angeklungen ist, dass es Regeln gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, die schon auch gebrochen werden. Also er spricht jetzt zum Beispiel vom Fall Syrien, wo es immer wieder eben Angriffe auf zum Beispiel Kliniken gab. Ich habe in der Vorbereitung an auch so Themen gedacht, wie jetzt zum Beispiel Guantanamo, wo die Amerikaner ein Gefangenenlager, wenn man es so nennen möchte, betreiben, oder auch den Drohnentötungen. Und da ist ganz interessant, ich habe nämlich noch aus dem Newsletter des Generalsekretariats vom Deutschen Roten Kreuz eine Info mitgebracht, die sich genau um diese Drohnen ja, Drohnentötungen damit beschäftigt. Denn das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat quasi der Bundesregierung mitgegeben, sie muss die Vereinbarkeit von US-Drohneneinsätzen im Jemen mit Völkerrecht prüfen. Jetzt kann man sich denken, okay, was haben wir jetzt mit den Drohneneinsätzen im Jemen zu tun? Und da wird dann eben ausgeführt, am 19. März 2019 hat das OVG Nordrhein-Westfalen die Bundesrepublik Deutschland dazu verurteilt, sich durch geeignete Maßnahmen zu vergewissern, ob eine Nutzung der Airbase Rammstein, und die ist jetzt in Deutschland, durch die Vereinigten Staaten von Amerika für Einsätze von bewaffneten Drohnen an der Wohnanschrift der Kläger im Jemen im Einklang mit dem Völkerrecht stattfindet. Erforderlichenfalls müsse die Bundesrepublik auf dessen Einhaltung gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika hinwirken. Und jetzt ist schon die Frage, also was gibt es jetzt vielleicht zuerst, was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten, das humanitäre Völkerrecht durchzusetzen?
Das humanitäre Völkerrecht ist ein Rechtssystem von Anfang an. Wir können auch wieder zurückkommen zu Henri Dunant, welches hauptsächlich auf einem gemeinsamen Grundverständnis, dass diese Regeln gelten sollen, beruht. Wir haben, weil wir im Bereich der Staaten, des Internationalen unterwegs sind und dann auch noch im Bereich von Konflikten, anders als in nationalen Rechtssystemen, kein völlig kohärentes System von der Existenz von Regeln und der Verfolgung von Regeln. Deshalb, es gibt keine Weltstaatsanwaltschaft, an die sich alle halten oder alle halten müssten. Es gibt kein wirkliches, umfassendes Weltgericht, an welches sich alle halten müssten. Da kreuzt sich der Gedanke der Souveränität der Staaten mit dem Wunsch nach allgemeiner globaler Regelbefolgung. Das haben wir ja auch in anderen Bereichen, wenn wir jetzt mal auf die internationale Klimapolitik schauen, das ist da ähnlich. Aber um zum humanitären Völkerrecht zurückzukommen, es gibt verschiedene Elemente der Durchsetzung und der Tiefe der Anwendung des humanitären Völkerrechts sozusagen. Zum einen, wir hatten es vorher kurz erwähnt, es gibt jetzt mittlerweile einen internationalen Strafgerichtshof. Es gab auch immer wieder in den letzten Jahrzehnten Sondergerichte zur Aburteilung von Kriegsverbrechen aus bestimmten Konflikten. Es gibt darüber hinaus im humanitären Völkerrecht selbst angelegt die zwei Elemente. Zum einen die Überwachung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch das internationale Komitee vom Roten Kreuz, welches in den Genfer Abkommen schon als Institution angelegt ist und eben auch darüber wacht, ob in Konflikten das humanitäre Völkerrecht angewendet und gebrochen wird. Es macht dies, indem es Gefangenenbesuche macht, es macht dies, indem es präsent ist in Konfliktregionen und einfach da ist. Es macht dies in der Regel so, dass Staaten, die konfliktbeteiligt sind, auf Regelverstöße hingewiesen werden, wenn sie beobachtet werden. Es macht dies sehr selten, aber durchaus manchmal doch auch über die Öffentlichkeit, wesentlich seltener aber als andere Institutionen, die im weitesten Bereich in diesem Feld unterwegs sind, wie zum Beispiel einige NGOs. Die Idee hier ist, man hat immer einen kooperativen Ansatz innerhalb des Rotkreuz-Systems, und die Staaten werden darauf hingewiesen, wenn sie Regelverstöße begehen, werden aber nicht öffentlich die ganze Zeit an den Pranger gestellt. Man möchte dadurch eine neutrale Position behalten, aber auch den Zugang behalten, zum Beispiel zu besonders vulnerablen Gruppen wie Kriegsgefangenen.
Ja, und das internationale Komitee vom Roten Kreuz kommt ja auch an Orte, wo andere Hilfsorganisationen gar nicht hinkommen. Richtig. Es gab mal eine Dokumentation vom Schweizer Fernsehen, das hieß Zwischen den Fronten, und da wurden Delegierte des IKRK, so wird es abgekürzt, eben begleitet, die an verschiedenen Orten auf der Welt in Konflikten unterwegs sind, und die Leute dort vor Ort, also die beiden oder mehrere Konfliktparteien, die beteiligten Konfliktparteien, in Erster Hilfe schulen, aber eben auch in humanitärem Völkerrecht. Und dadurch eben die Regeln bekannt machen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben so medizinische Grundkenntnisse, weil halt dann doch was passiert, und eben diesen Zugang aber eben auch nur kriegt, weil das Rote Kreuz eben sich neutral verhält und, wie du schon gesagt hast, die Staaten oder die Akteure quasi nicht an den Pranger stellt, sondern das auf informellen oder halt diplomatischen Wege quasi klärt.
Ja, so ist das. Und du hast schon jetzt den zweiten Bereich angesprochen. Der zweite Bereich ist die Verbreitungs- und Ausbildungsrolle im humanitären Völkerrecht, welche dem IKRK zukommt, aber auch jeder Landesgesellschaft der Rotkreuzbewegung international. Und der Gedanke ist dort, man muss die Regeln natürlich auch erstmal kennen, um sich an sie halten zu können. Und grundsätzlich, wir sind jetzt sozusagen in dem, was ich sagte in den letzten Minuten, vielleicht für den Hörer erstmal in der Härte der Verfolgung immer schwächer geworden. Wir haben mit dem Internationalen Strafgerichtshof angefangen und jetzt sind wir dabei, ja, so Training und Schulungen und so. Aber eigentlich ist dieser Bereich der bei weitaus wichtigste Bereich für die tatsächliche Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Denn wenn man breitenmäßig in der Bevölkerung und dann ganz besonders in militärischen Organisationen wirklich ja nicht nur Grundlagen, sondern auch intensives Training und Schulung macht im Bereich humanitäres Völkerrecht und gerade jungen Rekruten, egal in welcher Armee, es einbläut, dass es bestimmte unantastbare Grundsätze gibt, aber sie auch darin schult, was es bedeutet im Einzelfall, in der Einzelentscheidung, hat man letzten Endes die größten Erfolge, denn unabhängig jetzt von der Betrachtung Schutz der Zivilbevölkerung, es ist ja auch sehr, sehr viel Schutz der Kämpfenden im humanitären Völkerrecht angelegt und da ist es so, dass es auf einem eigentlich ja spieltheoretischen Ansatz beruht, was man einem selber nicht zugefügt bekommen möchte, das soll man auch nicht tun. Und wenn man sich gegenseitig dran hält, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass, oder wenn man sich selber dran hält, ist es dann ziemlich wahrscheinlich, dass der andere sich auch nicht dran hält. Denn wenn der andere sich dran halten würde, wäre es wiederum ziemlich wahrscheinlich, dass man selber dann auch wieder vergeltet mit einer Überschreitung. Mhm. Und dieses System, wie du mir nicht, so ich dir nicht, ist in einer Konfliktsituation, wo wir jetzt vielleicht die Politik mal außen vor lassen können, sondern einfach nur militärische Einheiten, die alle irgendwie gleich sind, sind alles junge Leute, die gegenüberstehen. Und wenn die beide Seiten gut geschult sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide Seiten auch an die Regeln halten, relativ groß in der Erwartung, wenn ich mich dran halte, hält sich der andere auch dran. Wenn ein Gegner zu uns ja sich überläuft oder ergibt, dann behandeln wir ihn als Kriegsgefangenen und wenn wir uns mal ergeben müssen, dann werden wir auch als Kriegsgefangene behandelt. Das ist eigentlich das stärkste System und wir sehen natürlich, dass die weltweite flächendeckende Schulung gerade in den Konflikten der letzten Jahre dann aber doch nicht besonders gut funktioniert hat. Nicht, weil die Schulung an sich nicht gut funktioniert, sondern weil das einfach ein System ist, was letzten Endes davon ausgeht, dass es ein geordnetes Staatensystem und ein geordnetes militärisches System mit dann bestehender Schulung, dass dies vorhanden ist. Und das ist natürlich immer eher weniger der Fall, je eher wir in Bereichen und Weltregionen unterwegs sind, in denen die Staatlichkeit ohnehin nicht besonders ausgeprägt ist.
Ja, oder es Akteure gibt, die ja gar keine Staaten sind oder sich, also ich meine, man spricht immer von dem sogenannten Islamischen Staat, aber das ist ja kein Staat in dem Sinne, würde ich jetzt meinen. Und das sind ja auch Akteure an bewaffneten Konflikten. Und da ist dann schon auch immer die Frage, wie kommen die eigentlich zu diesen Regeln und halten die sich dran? Und das, was man so aus den Medien verfolgt, wirkt ja immer so, als wäre das eher schwierig. Und da könnte dann tatsächlich diese Gegenseitigkeitserwartung eben schon auch eine Rolle spielen, dass die eben wissen, dass wenn die sich dran halten, quasi die andere Seite sich auch dran hält.
So war es jetzt dann zum Beispiel auch im Afghanistan-Konflikt, dass das IKRK auch die Taliban geschult hat. Die sind kein Staat oder waren es mal kurz und sind es dann nicht mehr gewesen, haben aber durchaus eine Innenstruktur gehabt, die sie erstens zum Konfliktgegner werden lassen, aber gleichzeitig auch es irgendwie fürs IKRK möglich gemacht haben, sich bestimmten lokalen Führern zu nähern und denen das nahezubringen, dass es für sie unterm Strich sinnvoll ist, ihre Kämpfer erste-hilfemäßig und im humanitären Völkerrecht schulen zu lassen. Mhm. das sind dann die Ansätze, die man einfach verfolgen muss. Die, man kann das nie, man wird da immer dem Ideal hinterherlaufen, dass es, dass die Zivilbevölkerung geschützt werden sollte und keine absurden Brutalitäten begangen werden sollten. Die Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich nicht nur im Bereich von nichtstaatlichen Akteuren oder in Bereichen fehlender Staatlichkeit überhaupt, aber ja auch in allen anderen Konflikten und auch von hochentwickelten militärischen Organisationen und Staaten sehen wir Verstöße.
Genau, und dann ist es wahrscheinlich schon auch so, dass gerade die Sachen, die wir hier erfahren über die Medien und so weiter, ja üblicherweise ist ja eh meistens so ist, dass das, worüber berichtet wird, ist meistens negativ konnotiert. Und wenn dann mal zum Beispiel irgendwo das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird, kriegen wir meistens davon, würde ich jetzt behaupten, eher nichts mit. Und die andere Frage, die ich mir dann stelle, und dann glaube ich, können wir den Abschnitt auch quasi abschließen, ist ja, was wäre denn, wenn es das humanitäre Völkerrecht gar nicht gäbe? Ja, ich glaube, dann wären wir schon noch einen Schritt weiter entfernt von eben zumindest einer Annäherung an menschliche Behandlung und Linderung von menschlichem Leiden in bewaffneten Konflikten.
Das denke ich auch. Es ist ja auch so, egal auf welche Kultur, welchen Hintergrund und Religion man schaut, die Gedanken, die im humanitären Völkerrecht kodifiziert sind, sind so allgemeine und umfassende Gedanken. Es gibt eigentlich wenige Kulturen oder Gesellschaften und Religionen, die es was, zu was gebracht haben, die nicht in irgendeinem weitesten Sinne daran anknüpfen können, weshalb ja auch die Universalität des humanitären Völkerrechts so ausgeprägt ist.
Jetzt lass uns mal ein bisschen mehr nach Deutschland schauen. Wir haben jetzt gehört, das internationale Komitee vom Roten Kreuz ist zum einen neutrale Schutzmacht und quasi Mittler zwischen Konfliktparteien. Auf der anderen Seite entwickelt es das humanitäre Völkerrecht weiter. Das haben wir uns vorhin angeschaut, eben Konflikte und dann darauf wird reagiert in den Konventionen. Und dann ein ganz großes Thema des IKRK ist die Verbreitungsarbeit. Jetzt nach Deutschland. Welche Aufgaben ergeben sich denn für das Deutsche Rote Kreuz als nationale Hilfsgesellschaft aus dem humanitären Völkerrecht und welche vielleicht bei euch vor Ort in Frankfurt am Main?
Das Deutsche Rote Kreuz ist in der Tat die nationale Hilfsgesellschaft. Das heißt, aus Sicht der Genfer Abkommen und aus Sicht der Bundesrepublik ist es so, dass das Deutsche Rote Kreuz dafür da ist, den Verpflichtungen nachzukommen, die nun mal aus dem humanitären Völkerrecht sich ergeben für Deutschland. Und zum einen durch die Existenz des Deutschen Roten Kreuz ist schon mal die Hilfsgesellschaft da und was sind dann die Rolle, was ist die Rolle? Die Rolle ist die, für Sanitätsdienst im Konfliktfall zu sorgen. Das heißt, im Falle eines Verteidigungsfalles in Deutschland wären Kräfte des Roten Kreuzes auch dafür da, die deutschen Streitkräfte im Sanitätswesen zu unterstützen. Zum anderen die Verbreitungsarbeit mitzuleisten vor Ort. Das tut das Rote Kreuz eben in die Bevölkerung hinein und in seine eigene Organisation hinein. Die Bundeswehr macht das selber auch, also die Schulungen der von Rekruten und Soldaten in der Bundeswehr wird im humanitären Völkerrecht wird auch durch die Bundeswehr selber abgedeckt. Das ist nicht so, dass das jetzt nur Rotkreuzler machen. Und darüber hinaus ist das Deutsche Rote Kreuz auch dafür da, das ist auch ein Teil der Verpflichtung aus dem Genfer Abkommen, als Auskunftsstelle und als Suchdienststelle zu dienen. Das heißt, das Deutsche Rote Kreuz ist auch dafür zuständig, Gefangenenpost nach Deutschland hinein und aus Deutschland hinaus zu übermitteln. Es gibt natürlich in Deutschland keine Kriegsgefangenen, aber es gibt durchaus in Deutschland Menschen, die vielleicht Verwandte haben, die gerade in irgendeinem Konflikt beteiligt waren und jetzt in irgendeinem Land als Kriegsgefangener sitzen. Und selten kommt das vor, aber manchmal kommt es doch vor, dass eine lokale Struktur des Roten Kreuzes, ein Kreisverband, dann tatsächlich auch involviert wird, um eine standardisierte Kriegsgefangenen-Nachricht an eine Person, die zufällig verwandt ist und im Zuständigkeitskreis des Verbandes wohnt, zu übermitteln. Also das sind die Aufgaben. Das ist bei uns in Frankfurt das Gleiche. Die Verbreitungsarbeit im Roten Kreuz ist auch föderal aufgestellt. Wir hatten gerade schon gehört, Herrn Desch, das ist der Bundeskonventionsbeauftragte, der beim Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin verortet ist. Und dann hat jede Landesgesellschaft ihren eigenen Konventionsbeauftragten als Landeskonventionsbeauftragten. Und dann soll jeder Ortsverband, Kreisverband auch seinen eigenen Konventionsbeauftragten haben. Und in der Regel, ja, ist das auch der Fall. Die Person ist, ich glaube, in den meisten Verfassungen so positioniert, dass sie im Vorstand oder Präsidium der jeweiligen Rotkreuz-Institution verortet ist und dann dort vor Ort letzten Endes mit großer Gestaltungsfreiheit die Verbreitungsarbeit sicherstellen soll. Was auch dazu gehört, ist dafür zu sorgen, dass die Kennzeichen, Schutzzeichen, Wahrzeichen des Roten Kreuzes, also das Rote Kreuz an sich nicht missbraucht wird. Es ist Institutionen oder Unternehmen, die nicht selbst das Rote Kreuz sind, verboten, als zum Beispiel Firmenlogo einfach so ein Logo zu haben, was dem Roten Kreuz gleicht. Und Regelverstöße da können Ordnungswidrigkeiten sein. Das verfolgt das Rote Kreuz dann auch. Das kommt immer wieder vor, dass Krankentransportdienste oder medizinische Dienste aller Art oder vielleicht auch Sporteinrichtungen sich denken, es wäre doch gut von dem, wie würde man heutzutage sagen, der
Marke,
der Brand Rotes Kreuz, die international eingeführt ist, zu profitieren. Und dann muss man da manchmal intervenieren. Ansonsten, was machen wir vor Ort? Wir stellen eben sicher, dass unsere Mitglieder, unsere Ehrenamtlichen, aber auch jeglicher darüber hinaus interessierte Personenkreis etwas mitbekommen kann vom humanitären Völkerrecht. Das Rote Kreuz, und das ist ja etwas, was jetzt nicht nur Frankfurt betrifft, hat für Ehrenamtliche und gerne auch Hauptamtliche ja seine Einführungsseminare, in denen die Geschichte, die Grundsätze, aber eben auch das humanitäre Völkerrecht ja immer verortet sind, standardmäßig. Die weiteren Ausbildungseinrichtungen haben es auch in ihren Programmen. Also wir betreiben auch eine Sanitätsschule in Frankfurt. Da ist es auch in dem Ausbildungsprogramm drin. Darüber hinaus bieten wir Zusatzveranstaltungen an für offene Interessentenkreise, die das humanitäre Völkerrecht als Tagesseminar den Zuhörern nahebringen. Wir in Frankfurt machen wir jetzt ein Format, welches sich an jüngere Leute richtet. Das haben wir aufgesetzt über das Frankfurter Jugendrotkreuz, welches in Frankfurt gut vernetzt ist und auch medial stark präsent ist. Wir bekommen interessierte Schüler, Abiturienten, Jurastudenten, manchmal auch dann hauptamtliche Mitarbeiter, die vielleicht neu sind, neue Arbeitnehmer sind, die sich mal einfach anhören wollen. Alle Arten von Personen. Und da machen wir eintägige Seminar, wo wir dann natürlich viel tiefer gehen können als jetzt im Einführungsseminar, was man ja auch nur dann macht, wenn man als Ehrenamtlicher tätig werden möchte. Was wir auch mal als Format hatten, war sich anzuschauen, wie bestimmte Organisationsteile des Roten Kreuzes vielleicht auch in den Genfer Abkommen bedacht sind. Was zum Beispiel, wie ist der Suchdienst zum Beispiel in den Genfer Abkommen schon angelegt? Und das ist nur jetzt unser Beispiel. Es gibt noch ein paar nationale Formate. Die Sommerschule hatte ich schon erwähnt. Es gibt ein, zwei Konferenzen auf nationaler Ebene. Und ansonsten auf Landesebene gibt es hier und da, je nach Lust und Laune sozusagen, auch verschiedene Ausbildungs- und Fortbildungsseminarformate. Da herrscht recht großer große Varianz und Diversität. In der Regel ist es so, dass Interessierte sich an alle denklichen Stellen wenden können, wo sie auch immer interessante Formate erkennen, wie ich das selber vor vielen Jahren mal machte, als jemand, der mit dem Roten Kreuz nichts zu tun hatte und dann mich einfach für die Sommerschule bewarb.
Mhm. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, dass das humanitäre Völkerrecht vor neuen Herausforderungen steht. Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, weil ich auch bei der Republika, auf der ich war, eben da Vorträge in die Richtung angehört habe. Und zwar von Frank Rieger, der hat einen Vortrag gehalten, der ging es um Cyberwar, hybride Kriegsführung und Desinformation. Und das in Kombination eben teilweise natürlich so in Richtung, was wir auch aus den Medien kennen, aus der Tagesschau meinetwegen, sogenannte Hackerangriffe. Aber auf der anderen Seite, das ja schon auch das Internet, die technischen Infrastrukturen und so weiter heute schon auch als entweder Kriegsmittel benutzt werden oder um Angriffe zu fahren oder eben es auch Überlegungen gibt, eben wie kann man sich vor solchen Angriffen schützen. Und da ist, ich habe jetzt dann mal nachgeschaut, wie ist eigentlich Krieg definiert und habe dann aus der Wikipedia jetzt abgeschrieben, Krieg ist ein organisierter und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt ausgetragener Konflikt, an dem planmäßig vorhergehende Kollektive beteiligt sind. So. Natürlich kann man sich überlegen, inwiefern es können technische Gegenstände oder auch Software, ja, letztendlich ist es ja das, oder auch Hardware aus dem Informatikbereich quasi, wie können das Waffen sein? Ich würde das mit einem klaren Ja beantworten. Das kommt ja immer darauf an, wie man Sachen nutzt. Wenn ich zum Beispiel ein meinetwegen Wasserwerk oder eine Stromversorgung oder so angreife, dann kann das ja tatsächlich größere Auswirkungen haben. Wir haben es ja zuletzt gesehen in Berlin-Köpenick, glaube ich, wo irgendwie für 2 Tage oder so die Stromversorgung ausgefallen ist, was das schon für Auswirkungen hat. Und da wäre jetzt meine Frage, wie kann man denn darauf reagieren? Weil das, was wir vorhin besprochen haben, auch mit der Attribution, also wo gehört jemand hin? Ich erkenne es an der Uniform, wenn er mich nicht täuscht oder quasi eine vielleicht zulässige List durchführt. Aber gerade bei so Cyberangriffen, wenn wir es so nennen wollen, wird es wahnsinnig schwierig, eben festzustellen, wo kam das genau her. Ich habe dazu einen kurzen Ausschnitt mitgebracht aus diesem Vortrag von Frank Rieger, wo es eben genau um dieses Problem dieser Attribution geht.
Bei Angriffen im digitalen Raum ist es in der Regel extrem schwer rauszukriegen, wer dahinter steht. Es gelingt ab und zu mal unter Glücksumständen, meistens handelt es sich um Kaffeesatzleserei. Ja, dann nehmen sie halt so eine Malware, analysieren die und sagen so, okay, die letzten Updates sind passiert zu Bürozeiten in St. Petersburg. Und hier irgendwo haben wir so ein paar kyrillische Buchstaben gefunden, also es waren die Russen. Also vielleicht waren es die Russen. Steht im ersten Report. Im zweiten Report steht dann schon drin, damals in dem ersten Report haben wir gesagt, es sind die Russen und die sind so ähnlich, also müssen es wieder die Russen gewesen sein. Also diese Attribution funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip stille Post. Und alle, die so ein bisschen bei Troste sind in dem Gewerbe, sind da mittlerweile sehr vorsichtig, weil, wie sich zum Beispiel herausgestellt hat, durch den die WikiLeaks-Publikation Vault 7, die haben einen Großteil der CIA-Dokumente über, wie die so Cyberangriffe machen, publiziert. Und in diesen Dokumenten finden sich Hinweise darauf, dass die in einem großen Umfang Schadsoftware von anderen Ländern und von kriminellen Gruppen akquirieren, auseinanderbauen und wieder zusammenbauen, um für ihre eigenen Zwecke nutzbar zu sein, um genau zu vermeiden, dass es eine Attribution auf sie selbst geben kann.
So, das jetzt quasi zu dieser Zuordnung, wo kam so ein Angriff her? Jetzt habe ich noch einen anderen Ausschnitt mitgebracht und ich glaube, der betrifft das humanitäre Völkerrecht ein Stück mehr, weil gerade bei diesen, meistens sind es ja dann doch in Anführungsstrichen nur Hackerangriffe und wenn es dann mal ein Krankenhaus trifft, dann war es quasi zufällig wie zum Beispiel bei Ransomware. Aber es ist zumindest vorstellig. Das nächste, was ich mitgebracht habe, das ist, glaube ich, hat schon mehr mit dem humanitären Völkerrecht zu tun, weil es da eben dann auch darum geht, dass sich Menschen eben dann auch wirklich angreifen. Aber wir hören kurz rein.
Die schlimmen Auswirkungen davon, was ich Desinformation Warfare nenne, sehen wir in Gebieten mit starken ethnischen Konflikten. In Sri Lanka haben sie gerade Facebook ausgeknipst, weil sie gesagt haben, so okay, wir können nicht mehr anders. Es gibt keine Möglichkeit, dem weiter zuzugucken. In Indien gibt es immer wieder so Probleme, dass da Leute auf Facebook Falschmeldungen publizieren oder alternative Fakten oder Realität, was auch immer, die dazu führt, dass andere Menschen umbringen. Und offensichtlich werden zumindest in Sri Lanka, aber auch in den Rohingya-Gebieten solche Sachen gezielt eingesetzt. Es wird halt also gezielt damit gearbeitet, eine möglichst hasserfüllte Realität zu bauen, eine möglichst widerliche Version von Realitätswahrnehmung zu schaffen, die dazu führt, dass Leute ihren Hass in der Realität ausüben und andere Leute erschlagen. Und wozu es führt, ist, dass die Lüge zur Normalität geworden ist.
Genau, und in diesem Vortrag beschäftigt er sich eben auch damit, dass es letztendlich durch diese ganzen Methoden der Manipulation und Einflussnahme letztendlich auch diese Unsicherheit eine Situation geschaffen wird, wo auch Menschen in der westlichen Welt sagen, ja, wem soll ich jetzt eigentlich noch glauben? Und das ganz gefährlich ist eben in Kombination. Und jetzt ist meine Frage, wie kann man dem denn überhaupt Herr werden mit dem humanitären Völkerrecht? Also wenn das dann quasi so Auswirkungen hat, dass dann wirklich am Ende vielleicht aufgrund von falschen Fakten Staaten aufeinander losgehen?
Also ich denke, man muss immer mal ein bisschen in die Geschichte schauen. Es ist wahr, wir haben jetzt neue Möglichkeiten und die Zeit, die Energie und die Kosten für Propaganda sind massiv gesunken verglichen zu früheren Generationen. Nichtsdestotrotz, das Element des Informationskrieges und die Frage, wer die informationelle Oberhand hat, glaube ich, schon zu jedem Krieg der Geschichte gehört. Es gibt keine Auseinandersetzung, die nicht mit der entsprechenden Propaganda einhergegangen ist. Und ja, es ist jetzt viel einfacher, über Facebook und über irgendwelche Hacker oder Trolle eventuell Meinungen zu steuern. Ich bin aber nicht ganz sicher immer, ob man nicht durch die Technik, die jetzt da ist, überschätzt, wie groß der Grundsatz des Problems ist. Also ich erinnere mich gerade an, ich glaube, ob es ihm nur zugeschrieben wird oder ob er es wirklich gesagt hat, aber Otto von Bismarck sagte, es wird nie so viel gelogen wie vor den Wahlen, während des Krieges und nach der Jagd. Das ist alles nicht wirklich was Neues. Es sind jetzt die Methoden neu. Und man muss schauen, natürlich sind die Methoden plötzlich von einer solchen neuen Qualität, dass es einen Quantensprung gibt, der dann wieder die Sache im Grundsatz ändert. Das ist jetzt vielleicht der Fall. Wenn das jetzt der Fall ist, dann würde ich aber auch denken, von der Zeit von vor dem Radio zu der Zeit des Radios, das muss auch so ein Quantensprung gewesen sein, weil vorher musste man rein mit gewaltig höheren Mitteln arbeiten, um falsche Informationen oder überhaupt Informationen zu verbreiten. Das Gleiche mit dem Telegrafen, das Gleiche mit der Möglichkeit plötzlich, das gab es vielleicht gerade im Ersten Weltkrieg, im Zweiten aber auf jeden Fall, ja, tonnenweise auch 100.000 oder millionenfach Flugblätter abzuwerfen. Das sind auch schon plötzlich Zugänge zu Menschen in den Millionen vielleicht sogar gewesen, die es kurz vorher nicht gab und der Zugang davor um mehrere Faktoren geringer war, als er dann war. Vielleicht bin ich jetzt dazu zu altmodisch und die Möglichkeiten der IT und der Computertechnik sind wirklich wieder so ein Quantensprung. Selbst wenn man das mal so sieht, meines Erachtens, die Frage, die du stellst, das ist extrem schwer, wie es auch schon in der Vergangenheit extrem schwer war, Aufhetzungen von Minderheiten, das Aufwiegeln der Bevölkerung gegen Freischärler oder eben das Unterdrücken von Widerstandskämpfern durch Propagandaaktionen hat es schon immer gegeben. Und in all diesen Fällen, glaube ich, war das humanitäre Völkerrecht nie dasjenige Regelungssystem, was da leider den großen Unterschied machen konnte. Das sind Randbereiche der kriegerischen Auseinandersetzung, die noch nie besonders gut von diesem Rechtsgebiet abgedeckt werden konnten. Und so ist es jetzt hier auch. Die Möglichkeit hier zu regeln, die gibt's, aber dann sind wir immer wieder bei der Frage der Durchsetzung, ne? Und gerade wenn wir sehen, die Realität des Informationskrieges ist jetzt gerade, aber meines Erachtens aber auch schon immer von der Frage, wo kommt's her, wer ist verantwortlich, so stark geprägt worden. Da war schon immer so viel Nebel des Krieges sozusagen, dass es da schon immer schwierig war, über ein Regelungssystem wie das humanitäre Völkerrecht dort für großes Verhindern von Aggressionen zu sorgen, meine ich. Deshalb bin ich da auch eher vorsichtig zu sagen, ja, jetzt ist es Zeit, nochmal für neue Abkommen, nochmal Zeit für neue umfangreiche Regelungen. Wenn wir jetzt schon sehen, dass das Problem, also wir wüssten jetzt alle genau gleich, wir könnten uns alle schnell zusammensetzen und sagen, ja, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht haben. Aber die Frage ist, wie stellt man das da und vor allem, wie setzt man es dann um? Das geht auch ein bisschen um die Frage wieder, wie kommt es zu einer Auseinandersetzung? Und gerade da ist das humanitäre Völkerrecht ja eher indifferent. Die Auseinandersetzung ist nun mal irgendwann da. Wie kommt es zu der Auseinandersetzung? Da ist das humanitäre Völkerrecht nicht so gut drin. Und das Beispiel hier, was genannt wurde, in Indien werden Minderheiten über Medien gegeneinander aufgestachelt. Das wären halt fast Sachen, die in der Phase der Konfliktentstehung liegen, wo das humanitäre Völkerrecht, egal ob Facebook oder nicht, noch nie besonders gut war, weil es sich dafür nicht gar nicht so sehr interessiert.
Jetzt, wo du das aufmachst, erinnere ich mich daran, letztendlich der Bürgerkrieg, der in Ruanda entstanden ist, ich glaube 94 war das, der wurde ja maßgeblich durchs Radio geprägt. Da gibt es auch ein Theaterstück und ein Buch dazu, das Hate Radio heißt. Und letztendlich, so betrachtet, ist wahrscheinlich jetzt halt quasi über die Hemmschwelle oder wie du sagst, die Kosten, Manipulationen noch mehr in die Breite zu bringen und individuell vielleicht sogar irgendwo hinzubringen, vielleicht eben durch die sozialen Medien und so weiter und die moderne Art der Medien und Kommunikation eben vielleicht einfacher geworden, aber gar nicht so unterschiedlich wie eben damals. Ein guter Punkt, ja, habe ich so gar nicht betrachtet.
Ich würde gerne kreativere Antworten geben, die sagen, ja, wenn wir das nur einmal aufschreiben, dann gibt es das plötzlich alles nicht mehr.
Aber das beruhigt mich ja. Also das ist ja ein guter Punkt, weil das ja eigentlich zeigt, dass obwohl das humanitäre Völkerrecht, die Genfer Abkommen insbesondere jetzt über 70 Jahre alt sind, ja trotzdem den modernen Anforderungen im großen Maße gerecht wird und wir uns ja ziemlich sicher sein können, dass das internationale Komitee vom Roten Kreuz ja immer nah am Nabel der Zeit und der Weiterentwicklung ist und es da bestimmt auch schon verschiedene Beurteilungen gibt darüber, ob man jetzt mit Drohnen, KI-gesteuerten Robotern oder meinetwegen eben jetzt auch so Manipulationen über soziale Netzwerke, wie man damit umgehen muss. Aber insofern dein Punkt, den finde ich gut, genau.
Ich denke, man kann diese Themen relativ gut unterscheiden von Themen der tatsächlichen Aggression durch moderne Übermittlungsmethoden. Und da geht die Tendenz ja immer stärker dahin, so auch der Begriff Cyberraum, dass man einfach sagt, dass, egal ob man jetzt auf Deutschland schaut oder weltweit, das gesamte System aller Informationssysteme, Informationsspeicher, Datennetze, Kommunikationswege, auch physisch, Drähte, Leitungen, Wellen und so weiter, das ist ein Gut für sich, welches einen Raum für sich darstellt, der eine kritische Infrastruktur ist, die eben ihren Schutz verdient. Und auch selbst da muss man meines Erachtens nicht extrem viel dazu erfinden. Es gibt schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es elektronische Daten oder Gesprächsübermittlung oder auch Datenübermittlung im Sinne von Morse und so weiter. Also es ist nicht alles Technik der letzten Jahre, auf die wir schauen, sondern es gab schon immer und schon seit langem werden komplexe Systeme wie Energiewerke, Staudämme und so weiter letzten Endes ja auch von Computersystemen und EDV-Systemen geregelt. Und ja, die konnte man in den 50er Jahren schon genauso angreifen, wie man sie jetzt eben auch angreifen kann. Jetzt ist es alles irgendwie waberiger geworden, weil es mehr Zugänge gibt und es mehr Vernetzung gibt. Aber letzten Endes, klar, wenn ich eine kritische Lebensinfrastruktur ausschalte, wie zum Beispiel eine Wasserversorgung, weil ich die eben durch einen physischen Angriff, sondern eben durch einen elektronischen Angriff zum Erliegen bringen kann, oder eine Elektrizitätsversorgung, ja gut, dann ist die weg und dann ist das eben ein Umstand, der sehr schnell zu großen, sehr, sehr schlimmen Auswirkungen führen kann. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob da irgendwas irgendwo explodiert ist oder ob man eben in technisch hochwertiger Weise den Zentralcomputer vom Elektrizitätswerk abgeschaltet hat. Unabhängig von der Frage, wer war es und wo kommt der Angriff her, wo ich aber auch wieder denke, ja, ist nicht so sehr die Frage, die das humanitäre Völkerrecht jetzt gut klären kann.
Meine letzte Frage wäre, jetzt ist ja das humanitäre Völkerrecht, so wie es auch jetzt die HörerInnen heute kennengelernt haben, ja schon auch eher schwere Kost. Wie schafft ihr das denn, in Frankfurt auch quasi Externe für das Thema zu begeistern?
Also man braucht natürlich immer gute Publicity und gutes Marketing. Über die Schiene des Jugendrotkreuzes schaffen wir das ganz gut, weil wir dann nah an den Schulen sind. Man muss natürlich auch einfach gucken, wo sind die interessierten Zielgruppen. Wenn wir jetzt anschauen, Studenten, dann muss man schauen, wo gucken die nach, lokal an der Uni Frankfurt, welche Plattformen haben die da, die sie nutzen. Des Weiteren natürlich auch die Plattformen, die eh alle benutzen, aber man dann irgendwie nochmal personalisieren kann, sei es jetzt Facebook oder was auch immer, dass das dann bei den Personen, die sich vielleicht dafür interessieren, eben aufpoppt.
Und wie schafft ihr es dann, dass die Inhalte quasi so transportiert werden, dass das auch jemand quasi interessiert und Lust auf mehr macht?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt die Besten sind und die Tollsten sind, aber jedenfalls laufen die Leute nicht während des Tages schon weg. Also genau, das eine Teil ist natürlich das Marketing, das andere ist, wie stellen wir es inhaltlich dar. Wenn ich jetzt mal anschaue, das Format dieses Tagesseminars, machen wir es so, dass wir, ich würde sagen, wir haben so einen relativ robusten Ansatz, es gibt viele Schulungen im DRK, die eher auf diesen Schutzaspekt eingehen und sich besonders beschäftigen mit dem Schutz der Zivilbevölkerung und den natürlich auch dem Schutz von Sanitätskräften und der Darstellung der Schutzzeichen und des Roten Kreuzes sozusagen. Wir haben das absolut drin und das ist auch wahrscheinlich am Ende der größte Teil. Wir schauen uns aber auch die Sachen an, die wir jetzt auch besprochen haben, also Methoden der Kriegsführung, einfach auch der irgendwie krasse Umstand, ja, im humanitären Völkerrecht hat keiner ein Problem damit, dass Leute zu Tode kommen, einfach diese harten Fakten, dadurch wird es jetzt nicht leichter oder gar lustiger, aber wir machen das Thema schon voll auf und wir sprechen auch davon, von der Güterabwägung, zivile Opfer gegen militärischen Vorteil, das sind ja echt sehr, 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 sehr harte Themen, aber wir denken, durch den ganzen Reigen wird das Thema dann schon auch nochmal interessanter. Und das ist ja auch eher dann tatsächlich die Wiedergabe der Diskussionen, wie sie herrschen in diesem Feld. Und da kann man natürlich leider natürlich auch immer schöne, frische Beispiele nehmen, die dann alle kennen, sodass man dann insgesamt zu einem Tag kommt, wo man einmal komplett durch das System und durch das Gebiet durchmarschiert ist.
Klingt gut. Dann an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Schön, dass du mein Gast warst und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank auch.
So, das war mein Gespräch mit Marius Tolenare, dem Konventionsbeauftragten vom Frankfurter Roten Kreuz. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, kann ich euch empfehlen, zum einen den Newsletter zur Verbreitung des humanitären Völkerrechts vom Deutschen Roten Kreuz, also dem Bundesverband in Berlin, oder die Webseite roter-kreis.de, wo es neben Informationen zum humanitären Völkerrecht und den Genfer Abkommen viele weitere Informationen über das Rote Kreuz gibt. Weitere Infos und Shownote, Informationen könnt ihr den Shownotes entnehmen, entweder in eurem Podcatcher oder wenn ihr Apps wie ja, zum Beispiel Spotify benutzt, dann auch auf der Webseite 7gutegründe.de. Eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik für diesen Podcast sind herzlich willkommen, also ran an die Tasten, entweder per E-Mail an podcast@7gutegründe.de oder per Twitter @martinnobli heißt dort der Account. Außerdem freuen wir uns immer über eure Bewertungen und Sterne bei iTunes oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.